Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 37 und 38. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wer glaubt unserer Predigt und wem ist der Arm des Herrn, das heißt sein Wirken, geoffenbart? So ruft der Prophet Jesaja aus. Jahrhundertelang waren die Herzen des jüdischen Volkes nach dem göttlichen Heilsratschluss, dem Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus, verstockt. Nur wenige kamen zum Glauben an den Messias Jesus. Und zu Beginn der Gemeinde war es allerdings anders. Ungefähr 3000 Menschen kamen zu Pfingsten zum Glauben an unseren Herrn Jesus. Es war das Ergebnis einer einzelnen Predigt, die der Apostel Petrus gehalten hat, einer Predigt voll von evangeliumsgemäßer Lehre vom Heilshandeln Gottes in Christus Jesus. Es war nicht die mitreißende Redegabe eines Petrus, auch nicht seine große Überzeugungskraft, die diese vielen Bekehrungen, wir müssen uns das einmal vorstellen, das kann man sich in unserer Zeit, zumindest hier bei uns, in unseren Breitengraden, gar nicht vergegenwärtigen. 3000 Menschen kamen zum Glauben, nicht aufgrund der besonderen Fähigkeiten des Apostels Petrus, sondern durch die Kraftwirkung des Wortes Gottes. So hat Martin Luther einmal gesagt: Ich habe das Wort Gottes handeln lassen. Ich habe also niemanden gezwungen, zu Jesus zu kommen, zum lebendigen Glauben an Christus. Ich habe vielmehr das Wort Gottes handeln lassen. Das Wort Gottes ist allmächtig. Das nimmt die Herzen gefangen. Niemand anders als Gott selbst kann es bewirken, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Christus kommen. Das war es also, was solch einen mächtigen Eindruck bei den Zuhörern hinterließ, sodass sie zu Petrus und den anderen Aposteln sprachen: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Ihre Herzen wurden durchbohrt, so heißt es hier, als sie das hörten, was Petrus predigte. Ihre Herzen wurden durchbohrt. Oder es gab ihnen einen Stich ins Herz, ihre Gewissen wurden angerührt. Das ist wichtig. Im Blick auf die Verkündigung des Wortes Gottes geht es nicht ums Gefühl in erster Linie, obwohl das auch nicht außen vor bleibt, das ist klar. Aber es geht in der Hauptsache um das Gewissen des Menschen. Ein Mensch muss vor Gott gestellt werden, vor sein Wort und erkennen, dass er vor Gott ein verlorener Sünder ist. Und das geschah zu Pfingsten durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Dabei war es nicht die eine oder andere Sünde, von der sie überführt wurden, sondern die größte aller Sünden, nämlich die Verwerfung des Sohnes Gottes. Es gibt ja viele Handlungen, die im Wort Gottes in unterschiedlicher Weise mit verschiedenen Begriffen als sündig bezeichnet werden. Die Bibel ist voll davon. Im Buch des Propheten Daniel werden im 9. Kapitel mehrere dieser Ausdrücke gebraucht, ganz gehäuft. Wir haben gesündigt, so bekennt er. Wir haben Unrecht getan, das heißt, wir haben verkehrt gehandelt. Wir sind gottlos gewesen. wir haben gefrevelt und sind abtrünnig, das heißt widerspenstig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten, das heißt von deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in diesem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Wir haben gesündigt gegen den lebendigen Gott. Doch all diese sündigen Handlungsweisen gipfelten in der größten Sünde, in der Ablehnung des Messias, des Herrn Jesus und seiner Ermordung. Nun erkannten die Menschen, die damals dem Petrus zuhörten, nun erkannten sie im Lichte des Wortes Gottes, dass sie den Sohn Gottes durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht hatten. Wir lesen dazu noch einmal die Stelle aus Apostelgeschichte 2, 22 und 23. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, darüber haben wir etwas ausführlicher gesprochen am vergangenen Sonntag. Hinter all diesem, was geschah dort auf Golgatha, stand der lebendige Gott selbst, sein Heilsratschluss von Ewigkeit her. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, jetzt kommt es, habt ihr durch die Hand der Heiden, wir denken an Pilatus, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Ihr seid voll verantwortlich für das, was dort auf Golgatha geschehen ist. Voll verantwortlich. Ihr habt diesen Mann Gottes, der von Gott her bestätigt worden war durch Zeichen und Wunder. Ihr habt den Sohn Gottes, den Messias, getötet. Ihr habt ihn umgebracht. Oder wie Stephanus das dann kurze Zeit später sagte in seiner Predigt vor dem Hohen Rat. Er bezeugt, ihr seid Verräter und Mörder des Gerechten geworden. Nun, das waren damals die Juden, so sagen wir. Aber wie steht das mit uns persönlich, die wir heute leben? Haben wir es nicht nötig, dass es uns aufs Neue oder vielleicht zum ersten Mal so recht bewusst wird, was der Liederdichter so ausgedrückt hat in einem wunderschönen Passionslied? Ich und meine Sünden. Hier wird es ganz persönlich, ja? Hier wirst du angesprochen, hier werde ich angesprochen. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget und deiner schweren Matern her. Das heißt, ich, der ich heute lebe im 21. Jahrhundert, bin schuld daran, dass der Herr Jesus dort am Kreuz sterben musste. Er starb für meine Sünden. Er trug meine Schuld und hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt durch den Glauben an ihn. Seht ihr, Lieben, die Menschen damals verwarfen den Messias, den Sohn Gottes. Warum eigentlich? Nicht nur, weil sie einzelne Sünden getan hatten, sondern das größte Hindernis für die Gemeinschaft mit Gott, für Frieden mit Gott, ist unsere Eigengerechtigkeit. Dass wir meinen, wir hätten Gott noch etwas zu bringen an frommen Leistungen, um vor ihm bestehen zu können. So war nämlich das Denken der meisten im jüdischen Volke damals und auch in unserer Zeit, muss man ganz nüchtern sagen. Ja. So schlecht bin ich doch nicht. Meine Sünden, die sich wie Körnlein finden am Meeresstrand, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber es ist so. Wenn Gottes Licht fällt auf unser Leben, dann erkennen wir, wie schuldig wir geworden sind, nicht nur gegenüber Menschen. Das ist zweitrangig, das ist auch wichtig. Das ist auch sehr notvoll und bringt die Menschen auseinander, sondern in der Hauptsache gegen Gott selbst. Die Eigengerechtigkeit und damit verbunden der Unglaube. Sie glaubten nicht, dass Jesus der Sohn Gottes war, von Gott gesandt, um diese Welt zu erlösen. Wie bekommen wir Frieden mit Gott? Wie können wir vor dem heiligen Gott, dessen Sohn wir getötet haben, bestehen? Ihr Männer, liebe Brüder, so sagen sie, so rufen sie aus, was sollen wir tun? Und das war die große Not und die lebenswichtige Frage, die sie den Aposteln stellten: Gibt es Rettung für uns? Das ist die wichtigste Frage, die ein Mensch in seinem Leben überhaupt stellen kann. Es gibt wichtige Entscheidungen, die ein Mensch zu treffen hat. Aber die wichtigste Frage ist die: Wie kann ich vor Gott bestehen? Und vor allen Dingen, wenn wir daran denken, dass unsere Zeit hier auf dieser Erde nicht immer währt, eingeschränkt ist. Die Zeit verfliegt geradezu. Ihr seid wie ein Dampf, sagt Jakobus, der eine kleine Zeit währt, danach vergeht er. Unser Leben ist sehr kurz. Und wenn es dann um das Letzte geht, begegne deinem Gott, dem lebendigen Gott, was sollen wir dann sagen? Wie können wir vor ihm bestehen, vor dem Richterstuhl Gottes? Das war die Frage, die die Menschen damals bewegte, die heute kaum noch gestellt wird, diese Frage, weil wir uns weit entfernt haben vom Wort Gottes, vom Evangelium, vom christlichen Glauben. Nach außen hin gibt man sich den Anschein, ein Christ zu sein, aber im Herzen stimmt es nicht. Da liebt man alles andere mehr in dieser Welt, vor allen Dingen sich selbst, als den lebendigen Gott. Gibt es Rettung für uns? Es wäre einmal interessant zu wissen, mit welcher Antwort sie rechneten, diese Menschen damals. Wurden sie nun von dem Apostel Petrus und von den anderen Aposteln dazu aufgefordert, irgendeine fromme Leistung zu verrichten? Du musst Gutes tun. Du musst beten. Du musst zum Gottesdienst gehen und. Was der Mensch alles so in die Waagschale wirft, um vor Gott bestehen zu können. Fromme Leistungen, so nenne ich das immer wieder. Werden sie dazu aufgefordert, um dann eventuell Gott zufriedenzustellen? Eventuell, denn auf diesem Wege gibt es keine Heilsgewissheit, ja? Denn ich weiß nie, ob ich genug getan habe, um diesen heiligen Gott zufriedenzustellen. Das weiß ich doch nie. Wir wissen nicht, was in diesen Menschen vor sich gegangen ist. Hören wir, was Petrus ihnen zu sagen hat. Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße. Das ist also seine Antwort. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Nun, da wir mit dem Vokabular der Bibel im Großen und Ganzen vertraut sind, wissen wir, dass das Wort Buße in der Bibel nicht zu tun hat mit Abbüßen. Nicht wahr? So nennt man das ja auch, wenn man Strafzettel bekommt, ja, von der Polizei. Das haben wir nicht so gerne. Ne? Dann müssen wir büßen. Aber in diesem Sinne wird das Wort Buße in der Bibel nicht gebraucht, sondern vielmehr im Sinne einer Sinnesänderung, die vom Geist Gottes gewirkt wird im Herzen eines Menschen. Sie durften zu Gott sagen, das bedeutet Buße tun, Sinnesänderung. Sie durften zu Gott sagen: Wir haben den verachtet und voller Hass ermordet, der dein ganzes Wohlgefallen hat und den du über alles liebst, deinen lieben Sohn. Es ist so, wie Paulus im 2. Korinther Kapitel 7 schreibt, eine Traurigkeit nach Gottes Willen. Das ist wahre Buße, dass wir traurig sind, dass wir nicht geglaubt haben an den Sohn Gottes, sondern unsere eigenen Wege gegangen sind. Eine Reue, die Gott bekennt, es tut mir leid, dass ich getan habe, was in deinen Augen schrecklich ist. Ich habe gedacht und das getan, was vor dir verkehrt ist. Das ist wahre Buße. Nichts abzubüßen, sondern zu bekennen, ich bin schuldig. Schuldig vor dir, dem lebendigen Gott. Es ließe sich ganz gewiss noch manches über das Thema Buße sagen. Doch eines wollen wir noch betonen. Buße ist also, wer gut zugehört hat, dem ist das jetzt auch klar. Buße ist also kein Gesetzeswerk von Seiten des Menschen, sondern ein Gnadengeschenk Gottes und schon enthalten im Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. So lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 11, dass Petrus sich verantwortet für das, was er dort im Hause des Cornelius, des Hauptmanns Cornelius getan hat und erlebt hatte. Er sagt, als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden, also den Nichtjuden, die Umkehr, gemeint ist Buße, da steht dasselbe Wort im griechischen Text, die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Die Umkehr, die Sinnesänderung gegeben, die zum Leben führt. Gott hat es getan. Gott hat es gewirkt in den Herzen dieser Menschen, dass sie ausriefen, was sollen wir tun? Und Petrus ihnen dann antwortete, tut Buße. Tut das, was Gott selbst in euch wirkt. Dass dieses Werk Gottes an der Seele eines Menschen absolut notwendig ist, um zum Frieden mit Gott zu kommen. Buße zum Leben, haben wir gerade gehört, ja? Das lehrt uns Gottes Wort an den verschiedensten Stellen. Immer wieder ist davon die Rede, wie wichtig das ist, dass Menschen zur Buße kommen, zur Umkehr, zur Sinnesänderung Gott gegenüber und auch im Blick auf sich selbst. Dass sie sich nicht für gut halten, sondern dass sie erkennen, dass sie Sünder sind, die Gott nicht zu bringen haben als ein sündiges Herz, dass sie verloren sind vor Gott. Das ist wichtig, dass das geschieht im Leben eines Menschen. David sagt, ich habe gesündigt, gegen Gott gesündigt. Als Nathan ihm sagte, du hast Gott beleidigt, du hast ihn verachtet, du hast sein Wort verachtet, als du die Ehe gebrochen hast und als du dafür gesorgt hast, dass der Ehemann Uriah starb. Du hast ihn ermordet. Wenn auch nicht mit eigener Hand, aber du hast dafür gesorgt, dass er ermordet wurde. Du bist der Mörder. Und da antwortet David, überführt von seiner großen Sündenschuld, ich habe gesündigt gegen Gott. Das ist wahre Buße, die er getan hat. Und das unterscheidet David immer wieder von anderen zu seiner Zeit. Ja? Nicht, dass er niemals gesündigt hätte, im Gegenteil. Er hat vieles verkehrt gemacht. Sondern, dass er sagen konnte, ich habe gesündigt. Ich stehe jetzt dazu. Ich weiche dem nicht mehr aus. Es gab eine Zeit, davon berichtet uns Psalm 32, in der er dem ausweichen wollte, in der er sich drücken wollte vor diesem Bekenntnis, ich habe gesündigt. Aber Gott hat ihn überwunden. Oder denken wir an den Propheten Daniel, das wollen wir uns noch etwas genauer anschauen. Es ist das große Kapitel der Buße, Daniel Kapitel 9. Da geht es um die Rückkehr des Volkes Israel aus der babylonischen Gefangenschaft. Und Daniel betet darum, als er erkannte, jetzt ist die Zeit gekommen, ja? Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer, also der Babylonier, König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen wollte. Das hatte Jeremia prophezeit. 70 Jahre. Und nun erkannte Daniel, diese 70 Jahre sind um. Und er hat nicht gesagt, jetzt wird es ja kommen, was Gott versprochen hat, das muss kommen, sondern er betete. Er tat Buße, er beugte sich unter die Schuld des gesamten Volkes. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche, ein äußeres Zeichen der Traurigkeit, des Leidtragens um der Sünde willen. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrt hast denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen, abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unserem Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Daniel tat Buße und ähnlich finden wir es bei Nehemia, den Gott dazu beruf, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Als er hörte, wie es um die Mauern Jerusalems bestellt war, war er zutiefst traurig. Und das Erste, was er tat Buße. Er beugte sich unter seine Schuld und Sünde und die der Väter. Wir haben gesündigt. Das ist Buße tun. Am Anfang steht die Erkenntnis und dann kommt das Bekenntnis der Sünde. Und das fällt dem Menschen so schwer, einmal zuzugeben, dass er gesündigt hat. Das fällt ihm unwahrscheinlich schwer. Da bedarf es der Kraft des Wortes Gottes, um ihn dahin zu bringen. Und genau das geschah zu Pfingsten. Durch Buße öffnete ihnen Gott das Tor zum Himmelreich. Ohne dass wir jetzt noch genauer auf Vers 39 eingehen, sei so viel gesagt, sie kamen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus und empfingen Vergebung und die Gabe des Heiligen Geistes. Hier ist von der Taufe die Rede. Und das bedeutet nichts anderes, als diese Menschen jetzt zum lebendigen Glauben an Christus kamen. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wir kommen langsam zum Schluss. Nach Jahrhunderten der Verstockung steht dem Volk Israel dieses große Ereignis noch bevor. Die ganzen Jahrhunderte hindurch waren sie verstockt, wollten mit diesem Messias nichts zu tun haben. Einen gekreuzigten Messias, das war unvorstellbar für sie. Das war nicht Weisheit Gottes, das war Torheit Gottes, das zu behaupten. Und nach Jahrhunderten der Verstockung, nur Einzelne kamen in diesen Jahrhunderten aus dem Volk der Juden zum lebendigen Glauben an Christus, steht ihnen dieses große Ereignis noch bevor. Und wir sind nahe daran. Wir sind gar nicht weit davon entfernt. Das zeigen die Zeichen der Zeit, die Rückkehr in das Land der Väter und die Bewahrung vor seinen Feinden dient nur diesem einen Zweck, ihr Leben. Israel soll zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es geht nicht in erster Linie darum, dass sie vor ihren Feinden beschützt werden. Ich las heute Morgen den 83. Psalm. Es ist ganz interessant, welche Ausdrücke hier gebraucht werden. Sie sind passend, sie passen haargenau zu unserer Zeit hier. Da ist die Rede von den listigen Anschlägen wider das Volk Israel. Sie halten Rat gegen die, die sich bei dir bergen. Da ist davon die Rede, diese Feinde wollen das Volk Israel ausrotten. Wohlan sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Passt das nicht in unsere Tage hinein? Und letztlich streiten sie dadurch gegen den lebendigen Gott, gegen den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann kommt noch etwas, was die Feinde sich vornehmen. Wir wollen das Land Gottes einnehmen. Auch das passt in unsere Zeit hinein. Wir wollen das Land Gottes einnehmen. Wir wollen es aufteilen und letztlich ganz einnehmen. Nun, Gott hält seine Hand über das Volk Israel. Das hat er immer getan. Er hat mit diesem Volk gelitten die ganzen Jahre. Finsternis, sondern dass sie zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Das muss auch für uns wichtig sein, wenn wir beten für Israel. Nicht nur bewahre sie in dieser schwierigen Zeit, in dieser Trübsalzeit, sondern lass sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Und das zeichnet uns ganz besonders aus, dass wir dasselbe auch tun für die Palästinenser. Wir beten, dass auch unter ihnen noch Menschen zu Christus kommen. Das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an. Und es geschieht tatsächlich. Es geschieht tatsächlich, dass Menschen Buße tun und zum Glauben an Jesus kommen. Die Völkerwelt, so sagt die Bibel uns, mit klaren Worten, die Völkerwelt wird gerichtsreif. Das spüren wir alle, das sehen wir und das merken wir. Israel wird messiasreif und Gemeinde Jesu wird herrlichkeitsreif. Darauf dürfen wir uns freuen. Wir sehen, wie sich das heilsgeschichtliche Handeln, von dem ja auch die profane Geschichte, die Weltgeschichte dieser Welt umschlossen ist. Sie ist umschlossen vom Heilshandeln Gottes. Von seiner Heilsgeschichte. Mehr und mehr von den Heidenvölkern, zu denen wir ja auch gehören, wir gehören ja auch zu den Heidenvölkern. Ne? Wir, das sind nicht nur die da irgendwo in Afrika oder so. Wir gehören als Nichtjuden zu den Heidenvölkern. Dass Gott sich mehr und mehr von diesen Heidenvölkern zurückzieht, die Türen für das Evangelium schließen sich langsam aber sicher. Das Wort Jesus Christus kommt in unserer Gesellschaft kaum noch vor. In der Öffentlichkeit wird es verschwiegen, dass wir Heil haben nur in ihm. Die Politiker scheuen sich davor, dieses Wort in den Mund zu nehmen, diesen Namen, der über alle Namen ist, in den Mund zu nehmen. Sie machen es selbst. Sie schaffen es selbst. Na, das ist ihre Parole. Wir schaffen den Frieden. Gott zieht sich langsam aber sicher zurück von den Heidenvölkern und wendet sich wieder seinem Volk Israel zu. Und es ist eine Tatsache, dass gerade in der jüngeren Generation in Israel mehr und mehr die Türen für das Evangelium, für Jesus, ihren Messias, den sie verworfen haben damals, geöffnet werden. Gerade unter den jungen Leuten. Ja, wir beten in dieser Zeit ganz besonders für unseren Bruder Thomas, der sich jetzt in Israel befindet, dem es hoffentlich gut geht. Wir beten darum, dass er gute Begegnungen hat mit Menschen, dass er auch ein Zeugnis sein kann für den Herrn Jesus Christus. Das Gespräch mit Elis Matja hat schon stattgefunden. Die Gabe, die wir geben durften, ist eine große Gnade, dass wir was geben durften an die Gemeinde dort. Die Gabe ist schon übergeben worden. Wir dürfen uns freuen für diese großartige Möglichkeit, mit Israel so verbunden zu sein. Die Zeit ist nahe, dass sich folgendes Wort aus dem Propheten und aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer erfüllt. Wollen wir da nochmal gut zuhören? Ein ganz wichtiges Wort. Gerade für unsere Zeit. Ich will euch, so schreibt er, liebe Brüder, dieses Geheimnis ist ein Geheimnis. nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Bis der Letzte auch unter den Völkern, unter den Heidenvölkern zum Glauben an Christus gekommen ist. Ja? Es ist immer eine Auswahl aus der Völker. Nicht alle Menschen, die zu den Heiden gehören, sind zum Glauben gekommen. Das wissen wir ja. Aber Scharen von Menschen. Immer wieder hat Gott wunderbare Erweckungen geschenkt, geistliche Erweckungen. Und so, wenn das geschieht, dann kommt Israel, ganz Israel, zum Glauben. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, Jesaja und Jeremia, es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Dieser Tag kommt. Und wir stehen nah davor. Wir sind ganz nah davor. Was haben sie gerufen damals? Sein Blut, das Blut dieses Mannes, komme über uns und unsere Kinder. Das war ein Fluch, den sie aussprachen. Und dieser Fluch hat sich erfüllt, die ganzen Jahrhunderte hindurch. Der Fluch des Gesetzes. Der Fluch aufgrund ihrer Eigengerechtigkeit, dass sie die Gnade Gottes in Christus nicht haben wollen. Dieser Fluch ist in Erfüllung gegangen. Aber dann wird sich zum Ende hin dieser Fluch verkehren in einen wunderbaren Segen. Dann wird dieses Blut, das sie herabwünschten für sich und ihre Kinder als ein Fluch, dann wird es zu einem Segen. Dann wird das Blut Jesu des Sohnes Gottes sie reinigen von aller Sünde. Sie werden Vergebung ihrer Sünden empfangen durch das Blut Jesu, das er am Kreuz für sein Volk Israel und für die Völkerwelt vergossen hat. Ist das nicht herrlich, ihr Lieben? Und darum wollen wir uns weder so noch so zu sehr befassen mit all diesen Friedensbemühungen unserer Tage. Wir sind ja dankbar dafür, wenn äußerer Friede ist, ne? Auch im Hause, auch in der Nachbarschaft, wenn wir gute Nachbarn haben. Luther hat das sehr, sehr hoch angesetzt und geschätzt. Gute Nachbarn. Sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Aber wir müssen auch ganz nüchtern sehen, dieser Friede ist nur ein vorläufiger, ist kein Friede, der hält, ist kein Friede, der nicht wieder erschüttert wird, auch dort im Nahen Osten. So sagt der Apostel Paulus, wenn sie sagen werden, und da müssen wir aufpassen, ne? Wachsam sein als Gemeinde Jesu, wenn sie sagen werden, Friede, Friede, es besteht keine Gefahr, dann wird sie das Verderben überfallen wie der Schmerz eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Pastor Busch hat einmal gesagt, es wird ihm immer mulmig zumute, wenn die großen Massen zusammenströmen und irgendwelchen Personen, großen Personen zujubeln, wird ihm mulmig zumute. Das haben wir doch auch in der Vergangenheit gehabt, ne? Und das hat die Welt immer wieder. Messiasse, die behaupten, Gott habe sie gesandt und dann doch gescheitert sind, wie es nicht anders sein konnte und musste. Es gibt nur einen Messias und das ist unser Herr Jesus Christus. Es gibt nur ein Heil und das haben wir in ihm. Es gibt nur ein kostbares Blut, nämlich das, was er vergossen hat für uns, für Israel, für die Völkerwelt, für dich und für mich, ganz persönlich, für deine und für meine Schuld, ganz persönlich, nämlich das Blut, das er vergossen hat auf Golgatha. Und so bleibt uns nichts anderes übrig, auch an diesem Tag, als Gott zu loben, zu preisen. Was denkt ihr, was da damals für eine Freude gewesen ist? Als sie es glauben konnten, ja, dieser Gott, den wir so beleidigt haben, dessen Sohn wir ans Kreuz haben schlagen lassen, dieser Gott hat uns vergeben. Er ist voller Gnade und Barmherzigkeit. Und es gibt nichts Schöneres für ein Kind Gottes, als immer wieder täglich zu bedenken, auch dieser Tag steht unter der Gnade Gottes. Es ist alles gut zwischen Gott und mir. Alles. Ich habe Frieden mit Gott durch sein wunderbares Erlösungswerk. Ach Herr, du bist herrlich und wunderbar. Amen. Wir stehen bitte auf. Ja, lieber Vater im Himmel, du hast deinen lieben Sohn gesandt in diese Welt, um Sünder selig zu machen. Sünder, wie wir es sind, die wir heute Morgen hier zusammen sind, um sie selig zu machen durch den Glauben an dich, Herr Jesus. Dafür loben und preisen wir dich Tag für Tag. Amen. Unser lieber Tobias hat sich welches Lied ausgesucht?
379, der Herr, mein Hirte, führe mich.
Ja, mal schauen, dass ich das hinkriege. 300.